Lieber Daniel, liebe Marion, liebe Gemeinde, erstmal herzlichen Glückwunsch zu euren neuen schönen Räumen. Können wir Gott nochmal einen Applaus geben? Und die Einweihung dieser neuen Gemeinderäume ist ja auch ein Grund zum Dankbarsein. Gott gibt es auch möglich ist. Und ich denke, es war auch sicher eine große Herausforderung für euch. Zuerst der Schreck nach dem Wasserschaden, der sehr gewaltig war. Ein Raum und Räume, in die ihr investiert habt. Zeit, Geld, Liebe, Investitionen. Und ihr habt dort ja auch Erlebnisse mit Gott gehabt. Das verbindet man ja auch damit. Und dann natürlich die Frage, warum lässt Gott es zu? Denn die Frage, wie geht man mit der Renovation? Und dann irgendwann mal doch der Entschluss, wir ziehen aus. Und das ist ja auch die Herausforderung. In meinem Persönlichkeitsprofil bin ich ein sehr konstanter Mensch. So ein analytischer und mir würde es so gehen, wie ich wäre wahrscheinlich auch mit der U5 gefahren und mit der S7, weil das kennt man. Das hat seine Vorteile und manchmal steht man sich da im Weg. Und dann die Frage, wie geht es weiter mit den neuen Sachen? Können wir ihn bezahlen? Klappt es mit der Renovation? Klappt alles bis zur Einweihung? Und dann habe ich ihn auch noch am Freitag versucht, telefonisch zu erreichen. Und er hat dann sich schon erschrocken, vielleicht kommt der Thomas am Sonntag nicht oder wie auch immer. Aber wir haben das gleich gut geklärt. Und jetzt klappt es, die Einweihung. Mit viel Mühe, mit viel Fleiß, mit Schwitzen. Ihr habt es geschafft. Herzlichen Dank dafür. Denn ich glaube, wie bei jeder Gemeinde wird es so sein. Ihr möchtet überzeugen an einem Ort, wo ihr euren Glauben auch leben könnt. Und der zur gleich einladend für eure Freunde ist und seid. Einen solchen Ort zu haben, da wo ihr wohnt, nämlich in La und Umgebung. Und ich bin überzeugt, dass ihr auch sicher seid, dass es sich lohnt, die Grundlagen des Glaubens ganz neu aufzuwerfen. Gerade in die heutige Zeit. Und man muss kein Prophet sein. Der Treppenaufgang, da geht man gerne rauf. Also im alten Saal gehen. Ich meine das jetzt nicht despektierlich, aber ich finde es klasse hier, die Räume mit diesen vielen Möglichkeiten. Und ich denke, ihr möchtet auch eine Gemeinde sein, wo Kreativität, das sieht man jetzt schon, die Bilder, die verschiedenen Details, die Leuchttürme, mit viel Power und auch mit viel Liebe und mit einer unbändigen Freude, die christliche Glaube zu vermitteln. Und ich glaube, man sieht es uns an, wenn wir mit Freude unseren Glauben leben. Gemeinde findet ja nicht nur hier am Sonntag statt, sondern dort, wo wir leben, möchten wir das Reich Gottes verbreiten. Und dort, wo wir leben, möchten wir sichtbar machen, dass Christus in uns lebt. Und wir möchten ja auch eine Gemeinde sein, die für die Zukunft baut, für alle Generationen. Und wir und ihr seid dankbar für das, was Gott geschaffen hat. Und wir sind dankbar, dass Gott das Projekt gesegnet hat und dass alles gut ging. Und vor meiner eigentlichen Predigt, ich weiß Amsterdam, ich hoffe, dass ich es kurz und knackig hinkriege. Aber vor der Predigt möchte ich noch einen dreifachen Dank loswerden. Wenn man diese Räume mit den alten vergleicht, dann schätzt man, was hier richtig gestaltet wurde, was hier geleistet wurde. Allen, die mit viel Liebe und mit viel Fantasie und mit großer Opferbereitschaft dazu beigetragen haben, dass eure Gemeinde neue, schöne und helle Räume hat. Damit man die vielfältigen Aufgaben auch in der Gemeinde. Der zweite Dank gilt eurem Vermieter, dem Herrn Günther, der es euch ermöglicht hat, diese Räume zu beziehen. Herzlichen Dank dafür, Herr Günther. Und der dritte Dank gilt allen, die mit uns sich auf diesen Tag schon lange gefreut haben und mit uns feiern und mitgestalten. Und ich habe mir zum Predigtthema genommen, was auf eurer Einladung stand. Auftanken bei Gott für Geist und Seele. Für die Autos bin ich jetzt nicht so zuständig, das darf machen. Es geht in unserem Leben um die Größe und um die Herrlichkeit Gottes. Und die soll in der Gemeinde sichtbar werden, weil sie seine Treue und seine Güte zeigt. Ich möchte mit euch eine Zeitreise machen, so 3000 Jahre zurück. Seid ihr dabei? Ich möchte ein paar Bibelverse zitieren aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch der Chronik, im Kapitel 5. Israel vor fast 3000 Jahren die Einweihung des ersten Tempels gefeiert hat. Das war zur Zeit des Königs Salomos. Vielleicht klingt es ein bisschen anmaßend, unsere eher bescheidenen Räume mit dem Tempel, den Salomo gebaut hat, zu vergleichen. Und doch gibt es damals wie heute Parallelen. Heute wie damals geht es bei der Einweihung von Räumen, die für Gottesdienste und für die Begegnung von Menschen, Gott, Menschen begegnen kann. Und wir wünschen es, dass wie das Volk Israel damals, dass diese Räume zu einem Ort werden, wo Menschen dem lebendigen Gott begegnen. Auch heute Mittag geht es nicht um eine schöne Predigt, sondern dass Menschen berührt werden vom Heiligen Geist, dass Menschen berührt werden von der Liebe Gottes. Dass wir seine Größe und seine Güte bestaunen können. Weil wir aus dieser Begegnung mit Gott Kraft und Weisung auch bekommen, bestimmt. Da bin ich auch kein Prophet. Und weil jetzt der Bericht über die Einweihung des Tempels ziemlich lang ist, und wenn ich den ganzen vorlesen würde, wäre meine Predigt schon zu Ende. Deshalb werde ich nur auf ein paar Abschnitte eingehen und versuchen, sie auf die heutige Zeit zu übertragen. Ich möchte beginnen, 2. Chronik, Kapitel 5, die Verse 7 und 10. Dann trugen die Priester die Bundeslade des Herrn an ihren Orten, die Flügel der Cherubim. In der Lade waren nur die beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Dort hatte der Herr einen Bund mit dem israelischen Volk geschlossen, als es Ägypten verließ. Also hier sehen wir, zu Beginn der Feier trugen die Priester die Bundeslade in den Tempel. Sie haben es abgestellt ins Allerheiligste, also im Mittelpunkt des Tempels. Wir wissen, die Bundeslade war so eine mit Gold verzierte Holzkiste des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Also die Tafeln des Bundes sollten im Zentrum des Tempels stehen. Und es sollte das Volk an diesen Bund erinnern. Und in diesem Bund stellt sich Gott wie folgendermaßen vor. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Also im Mittelpunkt sollte der Bund sein und die Botschaft. Gott hat aus Not und Enge in die Freiheit. Und wir sehen mit diesem Gedanken, Gott ist immer der Handelnde, der uns Menschen beschenkt. Auch heute Mittag sind wir beschenkt mit seiner Gegenwart, mit seiner Güte, mit seiner Gnade, mit seinem Segen. Und bevor Gott etwas von uns fordert, beschenkt er uns zuerst. Er hat euch beschenkt mit einem neuen Raum und dann ging für euch die Arbeit los. Die Suche nach Gott mache, hat er schon die Grundlage für diese Beziehung geschaffen. Und für alle von uns Christen bedeutet der Bund das Angebot, das Gott uns in Jesus Christus gibt, nämlich unsere Schuld zu vergeben und uns mit neuem Leben zu beschenken, das dürfen wir annehmen. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Ich bin mir nicht immer so sicher, ob wir das immer so wissen, dass du eine Tochter, der allmächtige Gott hat zu dir und zu mir Ja gesagt. Und dann frage ich, wo liegt das Problem? Wenn ich ein Kind Gottes bin, der allmächtige Gott ist mein Papa. Und ich möchte den Papa sehen, wenn er nicht ein ganz schrecklicher ist, der seinem Kind nicht helfen möchte. Und genauso ist es heute Mittag. Gott möchte dir begegnen. Gott möchte dir Gutes tun. Gott hat einen Bund geschlossen. Ein Bund ist sicher, was diese Leuchttürme darstellen. Gemeinde Gottes in La soll ein Leuchtturm für diese Stadt sein. Wisst ihr, ohne die Gunst Gottes gäbe es keine Gemeinde. Das ist nicht unser Verdienst. Gott macht immer den ersten Schritt auf uns zu und schließt einen Bund mit uns. Wisst ihr, ich bin in keiner gläubigen Familie groß geworden. Und ja, da ist man halt am Wochenende hingegangen. Nichts gegen Fußball, das liebe ich heute noch. Und trotzdem hat Gott mich gefunden, obwohl ich ihn nicht gesucht habe. Aber ich habe schlaue Nachbarn gehabt, die haben mich mitgenommen in den Kindergottesdienst. Und so habe ich Gott kennengelernt. Ein zweiter Punkt, den wir hier sehen bei der Einweihung des Tempels vor 3000 Jahren, ist das Lob Gottes. Das haben wir heute Mittag auch gemacht. Herzlichen Dank für euren Dienst. Also ich kann nur einstimmig predigen. Also und mit einer überfordert mein Denken und auch meine, ja, okay, ich bin kein Musiker und ich gib mir bitte nicht die Geige in die Hand, das kommt nicht gut. Aber wichtig war im Salomo, Gott soll gelobt werden. Und unser Wunsch ist auch, dass Gott hier gelobt wird. Das war so die zweite wichtige Handlung. Dann zogen die Priester wieder aus dem Heiligen, Vers 11 und Vers 13 im 2. Chronik 5. Dann zogen, hatten sich gereinigt, unabhängig von ihrer Abteilung. Alle Leviten, die ihre als Sänger Dienst taten, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und Brüder trugen feine Leingewänder. Sie standen östlich des Altars und spielten auf Zimbeln, Harfen, Zittern, begleitet von 120 Priestern, die Trompeten bliesen. Also ihr seht, wir haben hier noch viel Luft nach oben. Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund, begleitet von Trompeten und priesen den Herrn. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Das ist auch das, was passiert, wenn wir Gott loben und ehren, vielleicht nicht in einer sichtbaren Wolke, aber Gott kommt zu uns herunter. Also ihr seht, da gab es viele Musikinstrumente, mit denen man Gott gelobt hat. Und ihr seht, Lobpreis ist kein etwas Modernes, etwas Neues. Das gibt es schon ganz. Also wir sehen hier gab es einen großen Chor, feierlich gekleidet, mit vielen musikalischen Instrumenten. 120 Priester haben Trompete gespielt. Die haben ein kräftiges Lob angestimmt. Und dann lesen wir, obwohl so viele Bläser und Sänger beteiligt waren, heißt es, als wäre einer, der spielte und sänge, als hörte man eine Stimme. Wir sehen also, die Bläser und der Chor, die haben miteinander geübt. Das war kein Zufall. Und das macht eines deutlich. Für Gott sollten wir immer unser Bestes geben. Wisst ihr, gute Qualität ehrt Gott. Darum bin ich froh, dass ihr eine neue Couch habt. Aber genauso wichtig wie das Üben und die äußere Harmonie ist auch unsere innere Harmonie. Sie hatten das Ziel zu dienen mit ihrem ganzen Leben. Und Gott hat die neutestamentliche Gemeinde ebenso wie das Volk Israel im Alten Bund mit diesem Ziel berufen. Paulus beschreibt es in seinem Brief an die Epheser wie folgt. Gott hat uns dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Das ist deine Bestimmung. Durch Jesus Christus zum Lob seiner herrlichen Gnade. Also wir sollen Lob seiner Gnade sein. Er hat uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt zum Lob seiner Herrlichkeit. Gemeinde sichtbar waren. Das ist eine großartige Aufgabe und eine Herausforderung. Wir sind berufen, Gott mit unseren Liedern, aber auch mit unseren Taten zu loben. Wenn wir im Gottesdienst Lieder singen und spielen zur Ehre Gottes, im Lobpreis und in der Anbetung, dann erfüllen wir einen wichtigen Teil unseres Auftrags als Gemeinde. Aber die innere Einheit der Gemeinde ist dabei die Voraussetzung dafür, darüber freuen kann. Und wisst ihr, diese Einheit fällt uns nicht in den Schoß. Guck dich doch mal um in den Reihen. Keiner sieht gleich aus wie du und keiner hat den gleichen Charakter wie du. Und immer wenn Menschen miteinander arbeiten, gibt es Reibungspunkte. In den Sprüchen steht, ein Stein schleift den anderen. Und wir sind ja die lebendigen Steine. Wir dürfen einander schleifen, damit wir Gott ähnlicher werden. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin so einer, der sehr nicht viel Veränderung mag. Meine Frau ist eine sehr kreative. Die ergänzt mich super. Und da gibt es manchmal Reibungspunkte. Aber es hilft uns in unserer Ehebeziehung. Es hilft uns auch in der Gemeinde, wenn wir einander reiben. Wir sind unterschiedlich in der Persönlichkeit, aber auch in unserer Singe können. Und der andere hat gedacht, warum hören wir nicht nach vier schon auf? So unterschiedlich sind Menschen. Und diese Unterschiede können wir auch nicht nivellieren. Sondern Gott hat sie in die Gemeinde als Bereicherung geschenkt. Es ist prima, dass du da bist. Du bist eine Bereicherung für die Gemeinde Gottes. Und diese Einheit erreichen wir auch dadurch, dass wir gemeinsam an diesem Ziel festhalten. Gott hat dir, hat mir, hat euch eine Gabe gegeben und mit der dürft ihr dienen. Und damit Einheit und Harmonie funktioniert, dürfen wir uns auch auf Gott ausrichten. Unser ganzes Leben. Und dadurch, dass wir einander achten und offen miteinander reden, wenn Verstimmungen auftreten, nicht in der Gemeinde in Lade, es gibt es nicht, es gibt es noch in anderen Gemeinden, daran wollen wir arbeiten. Und diese Einheit geht auch weit über unsere Grenze hinaus von unserem kleinen Prima, das hier vom Gebetshaus in Freiburg hier die Gemeinde unterstützt. Deshalb gehört es auch zu unserem Auftrag, dass wir uns nicht isolieren, sondern auf andere Christen zugehen und den Kontakt mit ihnen suchen. Auch wenn sie vielleicht andere Glaubenserfahrungen haben, vielleicht eine andere Intention in ihrem Leben. Wir dürfen miteinander Reich Gottes bauen, weil wir wollen zur Ehre Gottes leben. Wir wollen, dass Reich Gottes sich ausbreitet. Ich habe es ja vorhin gelesen, haben wir gelesen, dass die Herrlichkeit Gottes das Haus erfüllt nach dem Lobgesang. Und das ist mein Gebet, dass die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes diese Räume füllt. Das wünschen wir uns ja alle in den Gemeinden, dass wenn Menschen, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, dass sie uns fragen, was muss ich tun, damit ich errettet werde. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, im Gebetshaus oder hier in La, aber bei uns in Säckingen in der Gemeinde funktioniert es leider. Und wenn wir als Gemeinde mit einem Herzen und einem Sinn Gott loben, dann werden wir auch die Erfahrung machen, dass Gottes Herrlichkeit unsere Räume erfüllt. Und ihr habt sicher gemerkt, im Miteinander arbeiten, mit diesem neuen Ziel, mit dieser neuen Vision, die ihr auch als Gemeinde habt, wie das zusammenschweißt, wie man miteinander vorangeht, wie Dinge motiviert werden. Und man plötzlich neue Ideen kreiert, die vielleicht im alten Raum gar nicht. Gnade auch von Gott her. Und wir brauchen die Gegenwart Gottes, weil seine Gegenwart tröstet und heilt. Und dass sie in unseren Gottesdiensten deutlich spürbar wird. Wer mag denn so die Gegenwart Gottes? Gibt es da noch jemand außer mir? Ich finde es klasse. Wenn du merkst, jetzt ist Gott da. Ich weiß, wir bringen ihn mit, weil er in unserem Herzen wohnt. Aber trotzdem merken wir, wenn Gott sich einfach niederlässt. Und was das sagt, super für einen König. In 2. Chronik 6, Vers 12 steht, dann stellte sich Salomo mit erhobenen Händen vor den Altar des Herrn und die ganze Versammlung Israels blickte auf ihn. Also die Hände erheben beim Gebet ist nichts Modernes, Neues, sondern das hat schon der König Salomo gemacht. Er hatte eine bronzene Plattform anfertigen lassen mit 5x5 Ellen Fläche sowie 3 Ellen Höhe. Und darauf stand er vor der ganzen Versammlung, kniete nieder, hob seine Hände zum Himmel. Also der König hat sich niedergekniet, weil er wusste, er betet den König aller Könige an. Und betete, Herr, Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleicht, weder im Himmel noch auf der Erde. Du erfüllst deine Versprechen und bist all denen mit deiner großen Liebe treu, die dir gehorchen und bereit sind von ganz deinem Diener David. Mein Vater erfüllt, dein Mund hat sie ausgesprochen und heute hat deine Hand sie erfüllt. Also wir sehen, Salomo hat seine Hände ausgebreitet. Und später lesen wir, dass er sich niedergekniet hat. Vor dem ganzen Volk, während er ein Gebet spricht. Und diese Gebetshaltung drückt zwei Dinge aus. Die ausgebreiteten Hände bedeuten, ich möchte von Gott empfangen. Und das machen wir doch auch so gern. Wir stehen von Gott. Und das Zweite, was er macht, er kniet nieder. Das ist ein Zeichen der Demut vor Gott. Und wir wissen, es geht nicht nur um das Äußere, um die äußere Form, sondern es geht auch um unsere innere Haltung. Ich weiß, Demut ist vielleicht nicht so ein Wort, das man heute noch sehr oft gebraucht. Aber wir als Christen tun gut daran, dass wir uns vor Gott demütigen. Aufgerichtet haben beim Gebet. Sicher ist die äußere Haltung nicht das Entscheidende, sondern es kommt auf die innere Einstellung beim Gebet an. Dennoch ist eine Haltung oft eine Hilfe. Die Hände zu öffnen, das Gesicht nach oben zu richten, bedeutet, dass wir zu Gott aufschauen und voller Erwartung vor ihm stehen. Ich musste mal meiner Physiotherapeutin, mir an den Rücken ging es mal nicht so gut, gesagt, ja, wir Menschen, wir machen eigentlich einen Fehler, wir blicken immer zu, ein bisschen besser nach unten gerichtet. Ich sage, ja, das ist schön, dass ich werde mich versuchen, das zu machen, aber Sie müssen mir erlauben, im Gottesdienst heben wir halt unsere Augen zu Gott und beten ihn halt an und da muss ich meinen Kopf halt aufheben. Sie fand es nicht sehr witzig, ich fand es eher als Spaß, aber nochmal der Hinweis, dass wir unser Haupt, unsere Hände zu Gott erheben und von ihm empfangen und erwarten. Vater Israels, es ist kein Gott dir gleich, weder im Himmel noch auf Erden. Wie groß ist unser Gott? Und wer so betet wie Salomo, wird nicht gleich bei jeder Schwierigkeit verzagen. Auch unsere ersten Gedanken im Gebet sollten sich um Gott drehen. Also unsere Ausrichtung geht zu Gott hin. Wir machen es ja manchmal umgekehrt. Wir kommen gleich mal immer mit der Tür ins Haus. Herr, ich habe jetzt das Problem, bitte hilf mir. Veränder du das. Aber es ist gut, wenn wir unseren Blick auf Gott richten und zu erwarten, was kann Gott tun, dass Gott unsere Geistlichen aufrichtet. Wenn wir unseren Blick auf Gott richten, auf seine Wirklichkeit, auf Gottes Wirklichkeit und Gottes Möglichkeiten, gibt es uns auch die Möglichkeit, den Schwierigkeiten auszuhalten. Ich weiß nicht, wie es euch, Herr, warum gerade das noch? Aber wenn wir uns auf Gott fokussieren und über Gott nachdenken und staunen und dies auch in Worten zum Ausdrücken, das ist ein Gebet, das Hoffnung wachsen lässt und auch Zuversicht. Und dann plötzlich hält Salomo in seinem Gebet inne. Es ist fast so, als wäre er von der Größe Gottes überwältigt. Er bei den Menschen auf Erden wohnt. Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Also plötzlich hatte Salomo Zweifel über sein kühnes Vorhaben. Wie soll der Schöpfer von dem Universum in einem von Menschenhänden gebauten Haus wohnen? Kann sich Gott um jeden Einzelnen kümmern? Hören und erhören? Das ist für uns sicher unvorstellbar und dennoch wahr. Gott kümmert sich um jeden Einzelnen. Gott hört jedes Gebet. Wisst ihr warum? Weil Jesus es versprochen hat. Uns, denen wir an Jesus Christus glauben, gibt es ja sogar noch eine größere Verheißung. Gott will durch den Heiligen Geist Wohnung nehmen. Die Bibel. Wow. Das lesen wir so leicht. Ich habe in unserer Gemeinde in Säckingen gepredigt. Wir sagen, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Das heißt, Gott ist mit uns. Du kommst in eine Situation, einer nervt dich. Du bist am Explodieren. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt. Gegeben, die es geben kann auf der Welt, die nicht unbedingt schön sind. Aber bevor du es tust, denk dran, Gott wohnt in dir. Wenn du das tun würdest, ich glaube, dann bist du beschämt vor Gott. Also bevor loslegst, ich bin nicht dagegen, dass man Dinge klärt und auch mal deutlich klärt. Aber es ist immer die Frage vom Stil. Und würde ich so reden, der Geist wohnt in mir. Das kann unserem Leben eine andere Qualität und soll unserem Leben eine andere Qualität geben, innezuhalten. Weil wir Gott ja ehren möchten mit dem, was wir tun. Ich finde das klasse. Und weil der Heilige Geist in uns lebt und weil Jesus versprochen hat, dass er Gebete nicht nur hört, sondern er hört, dürfen wir voller Zuversicht beten, dass Gott auf unser Gebet hört und regiert. Ihr seid ein Beweis dafür. Ihr habt neue Räume. Er ist nicht nur der ferne Gott, sondern er ist auch der nahe Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde. Und in diesem lebendigen Gebet wird auch der Beter herausgefordert, den Verheißungen Gottes zu glauben und zu vertrauen. Und so bekommt der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat und von dem wir anfangs geredet haben, einen Bezug zum Alltag. Ich fasse nochmal meine Predigtgedanken zusammen. Bäume einweihen können ist ein Zeichen für Gottes Treue, Güte, dafür, dass er den Bund, den er mit uns geschlossen hat, auch hält. In der Gemeinde sollen Menschen die Herrlichkeit Gottes spürbar erleben. Das geschieht durch unsere Loblieder, aber auch durch ein Leben der Hingabe. Die Gemeinde ist ein Ort, an dem Menschen zu Gott beten, für ihre persönlichen Nöten, aber auch für die Nöte unserer Welt. In der Erwartung, dass Gott handelt und uns Impulse, da möchte ich jetzt Amen sagen an der Stelle. lieber Daniel, liebe Marion, zum Schluss möchte ich noch zwei Dinge tun. Zum einen darf ich dir und der Gemeinde noch die Grüße und die Glückwünsche und Gottes Segen vom Präsidium der Gemeinde Gottes und vor allen Dingen von unserem Präses Marc Brenner übermitteln. Das hat er mir extra aufgetragen. Ebenso natürlich von der Region Süd-Süd und auch von unserem Und wie es sich ja auch gehört, bringt man ja zu einer Einweihung Geschenke mit. Und das ist eine kleine Gabe von unserer Region. Ich hoffe, sie macht euch ein bisschen Freude. Ihr werdet dadurch nicht Millionäre. Setzen können. Und dann würde ich am Schluss auch noch gerne was tun. Ich würde gerne dich und deine Frau segnen, wenn das möglich ist. Können wir das tun? Das ist mir ein besonderes Anliegen. Und die Gemeinde darf dazu aufstehen. Weil in der Bibel steht es ja schon, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das verstehen wir. Und mir geht es auch so, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Deshalb möchte ich meine Frau noch dazu bitten, dass sie mitbetet. Und ihr dürft, wenn ihr das möchtet, eure Hände einfach nach vorne strecken und sie segnen. Und dann wollen wir sie als Leiter-Ehepaar auch segnen. Vater im Himmel, ich danke dir auch für Daniel. Ich danke dir für Marion, Herr Jesus, für ihre Hingabe, für ihre Gemeinde, für die Gemeinde. Danke, Jesus, dass du ihren Einsatz und ihre Liebe segnest. Herr, du siehst, wo sie über ihre Kräfte gegangen sind. Danke, dass du sie füllst mit deiner Kraft und mit deiner Gnade. Ich danke dir für die Gaben und für diese Fähigkeiten, die du in sie hineingelegt hast. Herr, sie liebe dich von ganzem Herzen. Und Jesus, möchte ich bitten, dass du sie beschenkst mit deinem Frieden, mit deiner Güte, Weisheit, Erkenntnis und Impulse gibst, auch die Gemeinde zu leiten und zu führen. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und dass sie deine Stimme hören dürfen, dass sie die richtigen Schritte mit dem Leitungsteam zusammen tun dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass ich sie beide segnen darf. Im Namen des Herrn, im Namen Jesus und mit dem Namen Jesus. Seid gesegnet. Amen. Amen. Daniel, der Herr segne euch. Danke für alles. Darf ich dir übergeben?
Vielen Dank.